Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Nach 45 Minuten war alles erledigt. Ein Dreier-Richter-Senat des Oberlandesgerichts Wien hat Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP freigesprochen. Die 8-monatige Bewährungsstrafe wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss ist für ihn somit vom Tisch. Der Schuldspruch gegen seinen Ex-Kabinettschef Bonelli bleibt jedoch aufrecht. Er fasst 6 Monate bedingt aus. Beide Urteile sind inzwischen rechtskräftig. Das ist das bestimmende Thema zu Wochenbeginn. Und Ex-Vizekanzler und Finanzminister Karl-Heinz Grasser, so schaut die Welt dann wieder ganz anders aus, muss diese Woche seine Haftstrafe antreten. 2 Urteile, 2 unterschiedliche Politiktypen, 1 gemeinsame Story. Auch wollen wir nochmals die Aufregung um Song Contest-Sieger JJ beleuchten. War das eigentlich Cancel Culture, was da abgegangen ist vergangene Woche, wo sich alle wie die Hyänen auf den jungen 24-jährigen Song Contest-Sieger gestürzt haben, oder waren die Vorwürfe in dieser Massivität durchaus berechtigt? Sein Lied West in Love ist jedenfalls in den Charts derzeit an Stelle Nummer 1. Ja, und die Ukraine brennt. 60 Raketen, 800 Drohnen und das innerhalb von wenigen Stunden. Das blutigste Wochenende in der Ukraine seit langem. Putin ist komplett verrückt geworden, sagt inzwischen auch US-Präsident Donald Trump. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Politberater und FPÖ-Insider Heimo Leposchitz und den Publizisten und Autor und Dramaturgen Robert Missig bei uns im Studio.
Schönen Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo.
Ja, wie gesagt, Sebastian Kurz ist freigesprochen worden. Eine Sensation, oder, Herr Leposchitz?
Überhaupt nicht. Die Sensation war eigentlich die Verurteilung in erster Instanz, weil ich bin jetzt kein fertiger Jurist, habe nur den ersten Abschnitt, aber ich glaube, jeder halbwegs talentierte Jus-Student hätte im Erstsemester das schon so beurteilt mit meiner, als Prüfungsfrage zur Erklärung. Er ist ja wegen einer Falschaussage im Urschuss angeklagt worden und die Falschaussage ist dann, wenn man die Grundfrage falsch beantwortet. Die Grundfrage, ob er Einfluss genommen hat, hat er ja mit Ja beantwortet. Also ist dadurch hat auch das Oberlandesgericht das Urteil aufgehoben wegen Nichtigkeit. So, das ist die juristische Geschichte. Das war von Anfang an eigentlich völlig zu erwarten. Mir erstaunt eher auch der Schuldspruch bei seinem Kabinettschef. Da hätte ich auch mit einem Freispruch gerechnet. Es ist halt für die WKStA, man sollte wirklich mal überprüfen, die Staatsanwaltschaft soll vom Gesetz her dann anklagen, wenn überwiegend die Chance besteht einer Verurteilung. Das ist rechtlich die Grundaussage. So, die WKStA hat eine Verurteilungsquote im einstelligen Prozentbereich, so zu um die 2-3% von den Leuten, gegen die sie ermittelt. So, da könnte man schon einmal, ich bin Unternehmer, wenn das bei mir jemand als Mitarbeiter so hätte, an Fehlerquoten, dann würde ich mal Qualitätsmanagement durchjagen. Und das ist seit Jahren, gibt es die Forderung, die WKStA mal neu aufzustellen, weil einfach oft der Eindruck auch entsteht, dass Politprozesse stattfinden, dass da nur eine Seite verfolgt wird und sehr, sehr viel im Argen liegt. Das ist für die Justiz, muss ja gar nicht so sein, so, aber es ist für die Justiz mittlerweile echt rufschädigend, was dort passiert. Und da sollte man einfach mit einer externen Qualitätsmanagement durchgehen und vielleicht die WKStA neu aufstellen.
Schon erstaunlich, was Heimo Leposchitz da jetzt sagt, was ist da plötzlich passiert?
Immer schon. Ich habe das immer schon gesagt. Also ja. Ich sage, man muss das trennen. Es gibt die Vorwürfe wegen der Finanzierung im Finanzministerium, wo der Kurz Staatssekretär während die ÖVP übernehmen wollte. Das ist ein völlig anderer Themenblock. Aber die Aussage im Urschuss, also wenn du jeden verurteilst, der im Urschuss nicht völlig sich an alles erinnert oder etwas missverständlich ist, dann wird in Urschüssen kein Mensch mehr irgendwas aussagen, sondern nur sagen, das Gernot-Blümel-Modell, es ist mir nicht erinnerlich und das 100-mal hintereinander. So, das muss man sich auch mal überlegen. Also bei Sachen, die seit 5, 6 Jahren sind, zu erwarten, dass man sich an 100% der Dinge erinnert und sagen, das muss immer gelogen und strafrechtlich relevant sein, das ist doch völlig, völlig absurd. Kein Mensch erinnert sich, was genau vor 5 Jahren war. Also ich war ja selber schon im Urschuss und habe in Urschüssen mitgearbeitet. Natürlich, es gibt Leute, die sich einen Spaß draus machen, es gibt Leute, die mitarbeiten, dann aber auch einen Fehler machen, bestraft werden. Also das sollte man vielleicht einmal beim Urschuss sich überlegen, ob man nicht immer mit Kanonen auf die Spatzen schießt, weil dann wird von den Spatzen keiner mehr irgendwas sagen.
Ja, offensichtlich will Hermann Leperschitz überhaupt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft abschaffen.
Neu aufstellen.
Das ist ja also nichts. Erstens mal glaube ich, das ist der Punkt, wo man gerne einen Fact-Checker dabei hätte. Meine Annahme wäre, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist so, dass dieses Verfahren nicht von der WKStA angestrengt worden ist, sondern von der Oberstaatsanwaltschaft, weil es hat ja auch mit Wirtschaft und Korruption nichts zu tun. Es geht ja um Falschaufsorge vor einem Untersuchungsausschuss. Das zweite Verfahren, wo es geht um Komplexmedienkorruption, Beinschab-Tool, das ist sicherlich WKStA. Aber egal, es ist ja auch jetzt eine Detailfrage. Ansonsten gebe ich den Heimo nein, nicht recht. Ja. Also ich habe nicht diese Werbeweh von ihm, aber ich würde durchaus sagen, das Urteil ist gefallen. Es ist auch in Ordnung so, es ist rechtsstaatlich in Ordnung und vor allem gehört zum Rechtsstaat dazu, dass man ein Urteil akzeptiert, so wie es bei der ersten Instanz durchaus, okay, dann habe ich mich da jetzt geirrt, aber ich wäre davon ausgegangen, dass das, weil es ja sozusagen mit Wirtschaft und Korruption nicht im engeren Sinne zu tun hat. Ansonsten hast du natürlich auch grundsätzlich recht, dass es immer ein Grenzgang ist, wo klagt man an angesichts dieser Maßgabe und den Prinzipien unseres Rechtsstaats, dass du nur anklagen darfst, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung angenommen werden kann oder eine zumindest sozusagen relevante. Ja? Das ist die eine Geschichte. Kurz wurde freigesprochen in dieser Sache, ist aber auch keine große Sache, weil das, was für ihn ja sozusagen das Bedrohlichere ist, wären ja die Verfahren, die noch offen sind. Aber auch über die können wir nicht reden, wenn wir genauso dieses Prinzip, die Maßgabe des Rechtsstaats, das Urteil erst, sozusagen das Urteil ist das Urteil und vorher hat man es nicht zu kommentieren und hinterher hat man es zur Kenntnis zu nehmen. Das ist ja an sich eine richtige Haltung und so ist es jetzt auch immer auch. Und Sebastian Kurz ist jetzt in dieser Sache freigesprochen. Vor vielen Monaten würde ich jetzt sagen, also mir ist es, ich bin wirklich emotionslos dazu. Bis zu einem gewissen Grad freue ich mich sogar, weil ich bin kein Mensch, der gerne selbst Menschen, die ich nicht schätze oder Menschen, die Dinge tun, die ich nicht geschätzt habe, am Ende gerne im Gefängnis sehe. Also so das Rachegehen habe ich nicht. Ja? Insofern freue ich mich immer, wenn jemand um so eine scheußliche Erfahrung, weil ging es ja nicht um Gefängnis, sondern um eine bedingte Haftstrafe, aber natürlich freue ich mich letztlich für jeden, der um so eine scheußliche Erfahrung herumkommt. Politisch ist, glaube ich, irrelevant heutzutage. Vor 2, 3 Monaten hätte man noch gesagt, Sebastian Kurz kommt da jetzt wieder zurück. That's over. Ja, aus verschiedensten Gründen, insbesondere auch, wir kennen jetzt auch sozusagen die Budgetbilanz, die uns zwei Regierungen, Sebastian Kurz, hinterlassen haben, aber auch seine Nähe zum Trump-Regime und Peter Thiel ist jetzt nicht genau gerade etwas, was heutzutage in Westeuropa noch irgendwie ein besonderer Rückenwind ist. Für eine Kandidatur erinnern wir uns nur daran, rechtskonservative Politiker in Australien, in Kanada, die sogar in den Umfragen dramatisch vorne gelegen sind, haben verloren wegen der Bürde ihrer Trump-Nähe. Ich glaube, die politische Karriere von Sebastian Kurz ist zu Ende.
Und sehen Sie das ebenso, Herr Leperschitz? Ja.
Ich glaube, das entscheidet der Sebastian Kurz. Also mir hat einmal vor ein paar Monaten jemand aus seinem engsten Umfeld gesagt, wo ich gefragt habe, weil es war ja die Diskussion, ob Kurz dann kurzzeitig mal kommt und wo Nehammer zurückgetreten ist, ist ja auch Kurz gefragt worden. Also ganz so ist ja nicht. Und der Kurz hat gesagt, ja, er hätte wieder aber die Vollmacht wieder und Wien und Niederösterreich und Oberösterreich müssen hinter ihm stehen. Das war dann nicht der Fall und dann war die Idee Kurz wieder beendet. Also so weit weg ist nicht. Und ich sage einmal, wenn ich mir die neuen Umfragen anschaue, von heute, euer Skepsis-Umfang, wo die FPÖ bei 36% steht und die ÖVP bei 20%, mehr wie 20% würde der Kurz schon durchaus machen als der Herr Stocker. Was ich noch anbringen will bei dem Ganzen, man muss sich halt einmal überlegen, wie man mittlerweile vorgeht, weil es kann jeden treffen, Denn Kurz hat es im Image extrem viel gekostet, hat vielleicht auch die politische Rückkehr gekostet, diese Verfolgung. Das Urteil war sicher nicht förderlich. Es ist eine persönliche Belastung und jetzt bist du freigesprochen, nach mehreren Jahren.
Fünf Jahre ist das inzwischen.
Für eigentlich eine Pimperl-Geschichte. Ne? Also diese Falschaussage ist wirklich eine Pimperl-Geschichte, mit ob er ja oder nein gesagt, wie das Protokoll gewertet wird. Und dann bleibt er auf den Kosten sitzen, obwohl er freigesprochen ist. Das ist etwas, wo ich eine Reform haben möchte, wenn der Staat dich anklagt und du wirst freigesprochen, dass der Staat dir deine Kosten, natürlich nicht den Superstar-Verteidiger oder sonst irgendwas ersetzt, sondern einen normalen Stundensatz wie beim Pflichtverteidiger, weil wie kommst du dazu? Weil der Staat kann dich auf diese Art und Weise ruinieren. Das ist, mittlerweile ist das echt bei vielen, gerade linken Anwälten, Volkssport, Leute anzuzeigen, wenn irgendwelche fraglichen Geschichten sind. Ich habe das jetzt selber dreimal gehabt. Das wird zwar eingestellt, aber du zahlst dann dem Anwalt schon eine schöne vierstellige Summe jedes Mal für die ganzen Stellungnahmen und Einsprüche, obwohl du eigentlich nichts gemacht hast und alles eingestellt wird. Also das ist schon eine Geschichte, wo du mittlerweile Leute, die sich das finanziell nicht leisten können, mundtot gemacht werden. Und da sollte man im Sinne des Rechtsstaates und der Meinungsfreiheit vielleicht einmal eine Neuaufstellung überlegen.
Ja, trotzdem sind da jetzt dann viele Fragenkomplexe in einem. Das eine ist,
aber das betrifft
wie gesagt, die Justiz. Das andere ist der U-Ausschuss als solches. Sind wir eigentlich eine Republik mit dem Hang zum nach hinten schauen und nicht nach vorne? Weil zum Beispiel die FPÖ fordert jetzt ja wieder 3 Untersuchungsausschüsse. Corona und.
Ja. Einer, in dem soll es eine Pakt. In Verschwörungstheorie und
Corona, Bildercheck.
Es kommt der Bildercheck, BMI-Ausschuss, wo ein paar Corona-Sachen eingebaut werden.
3 U-Ausschüsse. Sind wir eine nach hinten Schaurepublik und haben wir das gern?
Man könnte sagen, auch die Justiz schaut ja immer nach hinten. Wollen wir die Justiz abschaffen? Wollen wir die Kontrolle der Opposition gegenüber der Regierung abschaffen? Ja, das ist gleich wie mit parlamentarischen Anfragen. Ich bin ja selber in den Regierungsbüros gesessen und habe diese parlamentarischen Anfragen gehasst. Also wirklich, über die drüber zu arbeiten, etc. Das ist so viel Arbeit und bindet wirklich Ressourcen. Aber das ist halt die Kontrollmöglichkeit der Opposition gegenüber der Regierung. Und das ist in einem System von Checks and Balances absolut notwendig. Das ist auch richtig so. Du brauchst ja Kontrolle. Es ist ja auch die Aufgabe der Opposition zu kontrollieren. Sonst brauche ich ja keine Opposition. Weil immer sagt, die Opposition ist für die Fische. Nein, die Opposition ist wichtig, weil sonst könnte die Regierung unkontrolliert machen, was sie will. So, das ist etwas in einer Demokratie, was unverzichtbar ist, was man, glaube ich, auch nie angreifen sollte, auch wenn es das Regierenden völlig am Nerv geht, natürlich. Ne? Aber es ist ja die Aufgabe der Opposition, die am Nerv zu gehen und nicht, dass sie die streichelt. Also all diese Dinge, also ich glaube, wir sollten einmal über völlig emotionslos, da bin ich beim Robert, über eine Neuaufstellung von Dingen nachdenken, auch im Sinne des Bürgerschutzes, ohne bei Kontrolle und Bekämpfung von Korruption auch nur einen Millimeter nachzugeben. Man sollte aber vielleicht den Unschuldigen mehr schützen als den Schuldigen.
Ja. Also es ist eine ambivalente Geschichte. Also erstens mal natürlich die Opposition und jeder, der auf irgendeine Art und Weise politisch sich arrangieren muss, will, das ist ja jetzt auch nicht, kann ja auch außerparlamentarisch sein, hat die Rechte, die einem die Verfassung und die Geschäftsordnung von was Parlament oder was auch immer zugesteht. Die Frage ist halt schon, in welchen Ausmaßen man das wahrnimmt. Also wenn die FPÖ zu Corona 827, parlamentarische Anfragen an die verschiedensten Ministerien stellt, dann würde ich jetzt mal sagen, 12 hätten auch gereicht, meinetwegen 24, aber 827 heißt, dass man eine Regierung und zwar wesentliche Teile sozusagen von Ministerien, von Verwaltung einfach beschäftigen will. Und da stellt sich natürlich die Frage, gerade in der gegenwärtigen Situation mit den Problemen, die wir haben, wäre es nicht gescheiter, dass wir sozusagen die Beamten und Vertragsbediensteten in den Ministerien mit sinnvolleren Dingen beschäftigen, als dass sie jetzt jeder einzelne Frage nachgehen muss. Ich weiß selber aus einzigen Dienst, was das bedeutet. Sozusagen, es geht ja nicht nur, dass das Ministerium beantwortet, das Ministerium muss dann Fragen bei Institutionen, die zum Beispiel in Anschluss an das Ministerium agieren. Im Wissenschaftsministerium ist das jede Bundesuniversität. Ja, also da sind ja hunderte Beamte wochenlang beschäftigt. Das ist die eine Geschichte. Ja. Die andere, die politische Geschichte, ist, ja, ich glaube auch, dass man in den letzten Jahren ein bisschen viel geschaut hat auf reale Korruptionsprozesse. Ja. Diese gibt und die wir aufarbeiten sollen. Und wir brauchen Transparenz und wir brauchen Sauberkeit in unserer Republik. Ist überhaupt keine Frage. Ja? aber sich politisch fast nur mehr damit zu beschäftigen, was zeitweise der Fall war, ja, ist natürlich auch ein bisschen unbalanciert. Ja. Auch in der Opposition, auch von der Opposition her, also ich rede ja hier jetzt nicht nur von der FPÖ-Opposition, sondern auch in der letzten Legislaturperiode, wo ja auch Parteien, denen ich freundlicher gegenüberstehe, in der Opposition waren, da hätte ich auch an manchen Stellen gesagt, okay, es ist wichtig, sich dem zu widmen, aber es ist auch nicht alles. Ja, und man muss sich auch um die wesentlichen Zukunftsfragen widmen. Und diese Balance muss man irgendwie halten.
Bin ich, da muss man noch erklären zu den 827 Anfragen, weil so viel klingt. Das ist die Vorbereitung eines Urschusses zu Corona, weil man sich schaut, wo ist ein Datenmaterial, wo ist was zum Finden, wo kann man was machen. Das ist eigentlich die Vorbereitungshandlung für einen Urschuss. Beim Apparat, dafür gibt es den Apparat so. Wofür gibt es denn die ganzen Beamten im Innenministerium, die sind dafür eingestellt?
Für alles Mögliche.
Ja, es gibt ja eigene für parlamentarische Anfragebeantwortungen. Da muss man sich fragen, warum gibt es teilweise kein Datenmaterial? Das müsste eigentlich in einer digitalisierten Regierung auf Knopfdruck da sein. Man sagt, wir haben die Daten nicht zu irgendwie ganz wichtigen Dingen und wir wissen auch mal keine Gutachten, warum wir das damals gemacht haben. Dafür gibt es dann einen Urschuss, damit es beim nächsten Mal nicht so ist. Das macht ja alles Sinn, damit man diese Grundsatzsachen mal hat. Und das rechtfertigt ja auch den Riesenapparat, sonst brauchst du den Riesenapparat.
Naja, also so ist es nicht. Du hast den Riesenapparat, der viele Dinge tun soll. Aber sagen wir mal so, kann ja jeder tun, wie er will. Ihr habt es so gemacht, aber ich denke doch, dass ein Großteil der Bevölkerung vielleicht auch der Meinung ist, dass die Beamten und Menschen in der Verwaltung, in den Regierungsämtern, in den Ministerien und so weiter und so fort besser sich vielleicht mit der Wirtschaftskrise, deren Lösung und den sonstigen aktuellen Problemen beschäftigen sollten und nicht mit 827 Anfragen zu etwas, was 5 oder 6 oder 7 Jahre vorbei ist. Aber es ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie die Meinung der anderen der Zuseher ist, eure Meinung ist, dass man die Leute damit beschäftigen soll.
Also im Innenministerium, glaube ich, beschäftigen sich weniger mit der Wirtschaftskrise. Weil
die sollten sich mit der Sicherheit auf der Straße beschäftigen und nicht irgendwelche...
Ja, aber keiner von denen im Ministerium sitzt. Keiner von denen im Ministerium war die letzten 20 Jahre irgendwo auf einer Straße. Also er war vorher ÖVP-Funktionär und ist relativ schnell befördert worden zum Bundespolizeidirektor zum Beispiel.
Dass es im Innenministerium in der Verwaltung wichtigere Aufgaben gäbe, als solche Mails zu beantworten. Aber es ist ja wurscht.
Also wenn der Kontrolle nicht das Wichtige achtet, ist man halt meistens in der Regierung und nicht in der Opposition. Ich sehe das anders und ich sage einmal, die Beamten, also wenn die Regierung nicht einmal eine Wirtschaftsstrategie hat und das erste arbeiten muss, keine Industriestrategie hat und das erste arbeiten muss und wir die Letzten sind in der Rezession, sind sicher nicht die parlamentarischen Anfragen der FPÖ daran schuld.
Trotzdem bleibt eine Frage, wird ein Polit-Comeback von Sebastian Kurz geben oder nicht? Die Antworten der beiden Herren nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir uns ausführlich damit beschäftigt, das Urteil von Sebastian Kurz. Was bedeutet das jetzt? Der Ex-Kanzler ist freigesprochen worden. Er hat den Gerichtssaal heute verlassen mit den Worten, so alle Vorwürfe sind entkräftet worden. Was er jetzt in Zukunft dazu noch sagen wird, das wird er sich jetzt überlegen. Das wird er in wenigen Tagen tun. Bevor er den Gerichtssaal verließ, hat er noch seinen ehemaligen Kabinettschef Bonelli kurz umarmt. Der ist ja verurteilt worden und hat ihn auf die Schulter geklopft. Das hat wahrscheinlich geheißen, sorry Freund, ich bin freigesprochen, du nicht. Beide Freisprüche wären gerechtfertigt gewesen, meint er. So, die Frage, die aber trotzdem bleibt und die in Österreich immer wieder gestellt wird, wird es ein Polit-Comeback für Sebastian Kurz geben oder nicht? Herr Missig, was glauben Sie?
Nee, glaube ich nicht. Erstmal, man hat jetzt eine Regierung, die ein ganz anderes Profil auch entwickelt, ein Profil des Sachlichen und auch das ein bisschen raus aus diesen polarisierten Debatten und aus dieser Polarisierung, für die ja letztlich auch Sebastian Kurz gestanden ist. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist aber auch, dass diese Regierung nicht zuletzt, auch das ist ein Element des Sachlichen, schauen muss, dass sie den Schutt wegräumt, den die zwei bisher vergangenen, letztendlich von Sebastian Kurz angeführten zumindest ausverhandelten, bei der zweiten war er nicht bis zum Ende im Amt, wie wir wissen, aber ausverhandelten Regierungen hinterlassen haben, ja, insbesondere im ökonomischen Bereich. Und das macht es natürlich nicht wahnsinnig attraktiv, den wesentlichen Schadensverursacher dann quasi in Wahlen ziehen zu lassen. Der Heimer hat richtig darauf hingewiesen, dass die ÖVP durchaus der Debatte, sozusagen den Überlegungen nahegetreten ist, vor einigen Monaten noch, aber seither hat sich halt auch was verändert. Wir wissen, welches Budgetloch wir haben, wir wissen, wie hier Misswirtschaft getrieben worden ist, wir wissen, wie hier auf der einen Seite Geld hergeschenkt worden ist, ohne es gegenzufinanzieren, und wir wissen alle, da waren die Regierungen kurz, da waren die Finanzminister Blümel, da war der wie hieß der Nächste, der jetzt in Brüssel sitzt? Man vergisst die Brunner. Namen schon. Brunner, ja, Magnus Brunner beteiligt. Das ist kein guter Ausweis, um sozusagen ein Polit-Comeback zu machen.
Und der Finanzminister, der dazwischen war, der Herr Mayer, ist jetzt noch immer der zuständige Sektionschef und war vorher für alles zuständig. Ja, ich sage nur so, der wird immer so dezent vergessen. Nur ein kleiner Hinweis noch, aber das diskutieren wir jede Sendung, weil du jedes Mal versuchst, die Blau mit reinzutun. Blau hat übergeben bei Ibiza mit Budgetüberschuss das erste Mal.
Ja, ist ja Budget, weil du immer diese Schmähs bringst. Nein, ja, natürlich. Natürlich sind die negativen Auswirkungen eurer Beschlüsse halt erst eingetreten, wie sie schon wegen Ibiza ausgefallen sind. Jetzt freut sich über Ibiza. Ja, aber ich habe ja Blau nicht mehr erwähnt. Jetzt sei nicht immer so.
Robert, schau, ich habe dich jetzt lang.
Nein, aber ich habe ja Blau nicht mehr erwähnt. Sei nicht immer so.
Aber du behauptest immer irgendwas. 2019 Überschuss, Wirtschaftswachstum an der europäischen Spitze. Jetzt sind wir letzter. So de facto. Nur der Vergleich. Die Steuerreform ist zwar vorgestellt worden, aber nicht beschlossen worden. So, also wenn man nicht einmal für die Senkungen sind wir dann, die du Ihnen vorwurfst, leider nicht verantwortlich. Wir hätten die Steuerreform gern gemacht. Ich sage nur, wir haben es gut übergeben. Es ist in 5 Jahren unter Schwarz. Grün, so wie von der Ampel in Deutschland, 5 Jahre kann man Land auch ruinieren. Aber das sage ich nur so dazu bei den Chancen von Kurz. Ich sage mal, jeder weiß, dass er mehr machen wird wie der Stocker, aber es gibt 2 Jahre kein Wahl, wo der Druck auf den Stocker so hoch werden kann, die wirklich entscheidend ist. Kommen die nächsten Landtagswahlen, kommen erst in 2 Jahren. Man könnte auf jeden Fall, wenn man böse wäre, sagen, sie sind auf jeden Fall höher wie die von Karl-Heinz Grasser Politik. Comeback zu starten.
Und darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Und ja,
also gut, der Grasser kennt das noch mit dem.
Ich hätte da vor ein paar Monaten.
Strache in Floridsdorf Bezirksrat wäre.
Aber ich sage mal, wenn du der KHG, der Latte, also der will ja nicht, der will ja nicht nachtreten. Aber die Geschichte ist, es kann auch schnell gehen. Ne? Also wer hätte vor ein paar Monaten gedacht, dass der Kurz de facto mal schon für ein paar Stunden ÖVP-Chef war? Ne? Die haben schon gefragt, auch mit den Blauen schon Kontakt gehabt, ob man das gemeinsam tun würde, etc. Da hat es ja durchaus auch Gespräche im Hintergrund gegeben. Das war schon relativ fix, nur hat dann abgesagt und haben mehrere Leute abgesagt und ist dann der Stocker als Notlösung kommen. So, es sagt niemals nie, ich würde es an seiner Steuer nicht machen, wenn ich super verdiene, mittlerweile 3-stelligen Millionenbetrag am Vermögen habe, mir das wieder anzutun. Da kann wirklich nur persönliche Eitelkeit dann, ich sag's denen, dass ich es doch kann, aufgrund der Abwahl drin sind. Das kann auch sein, natürlich. Also das
man ist, nie ausschließen
kann. Also Menschen, die Politiker sind ja so wie auch Politberater oder Analysten nicht ganz fern der politischen Eitelkeit grundsätzlich. Und bei Politikern ist das noch stärker, weil die brauchen diese Inszenierungsfähigkeit. Also sagen niemals nie, aber wer soll den Stocker killen, wenn kein Wahldesaster killen normal? Also ein Parteichef, wenn es keine Wahldesaster hast, weil es keine Wahlen hat, die Umfragen. Keiner wird jetzt wegen den Umfragen Neuwahlen vom Zaum legen. Wenn die FPÖ wirklich bei 36% liegt und die SPÖ und ÖVP bei 20%, werden die kein Interesse haben, irgendeine Neuwahl vom Zaum zu brechen, logischerweise.
Ja, in Österreich sollte man, was die Politik betrifft, niemals nie sagen und vieles ausschließen. Es kann vieles passieren, wie wir wissen, es ist vieles passiert. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der momentan übrigens in der Mongolei ist, auf Staatsbesuch und zuvor in Japan gewesen ist, hat wie viel Minister angelobt in seiner Amtszeit? Bisher an die 60, glaube ich, oder vielleicht sogar mehr.
Also es kann, ich war schon zufrieden, dass ich die parlamentarischen Anfragen der FPÖ gezählt habe, die Minister, die der Van der Bellen angelobt hat.
Wobei man dazu sagen muss, so schlecht geht es dem Van der Bellen nicht, weil im allgemeinen Sparpaket gehört die Präsidentschaftskanzlei nicht zu den Verlierern, sondern zu den massiven Millionengewinnern. Van der Bellen ist gut finanziert worden jetzt von der Koalition.
Gut, umgekehrt, die Parteien haben sich auch da schon nicht groß mit Sparsinn hervorgetan. 273 Millionen werden an Parteienförderungen dieses Jahr ausgeschüttet. Auch ein recht stolzer Betrag, oder?
Absolut, natürlich. Aber dann muss ich unterscheiden, es gibt diese Bundesführer, also ich war selber mal Bundesgeschäftsführer für ein paar Monate einer Parlamentspartei. Ja. Man muss unterscheiden zwischen der Bundesförderung, die ist relativ wenig. Also für die Parteien, das sind, ich weiß nicht, bei mir waren es damals 8 Euro, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 8 Euro. Und im Gegensatz zur
Pro-Wahlberichtigung.
Pro-Wahl. Pro-Wahl, also ja. Pro-Wahlstimme, die du kriegst. Zum Beispiel in Wien kriegst du pro Wahlstimme, da waren damals, glaube ich, 7 oder 28 Euro pro Wahlstimme. Also es gibt da schon noch große Unterschiede. In manchen Ländern wirst du reich, wie in Wien, wenn du einmal reinkommst, bist du eine reiche Partei. In anderen Ländern wie Kärnten, wo zum Beispiel der Jörg Haider ständig die Parteienförderungen und die Politikergehälter nicht erhöht hat, schaut es wieder anders aus. Also es kommt schon aufs Land drauf an, wie es ist. Verallgemeinern würde ich es nicht.
Ja, gut, das Thema kurz haben wir jetzt abgehandelt. Eine Frage. Kurz ist das Thema dieser Woche. Das Thema der vergangenen Woche war auf jeden Fall JJ, der Song Contest-Sieger. Was ist da eigentlich passiert in dem Land? War das, was gegen ihn vorgebracht wurde, Cancel Culture, also dass man sich aufgeregt hat, obwohl eigentlich diese Aufregung in der Massivität gar nicht notwendig gewesen wären? Oder waren die Vorwürfe auch in dieser Massivität durchaus berechtigt? Das Lied von ihm, Wasted Love, wo jeder gesagt hat, naja, das wird im Radio nie was werden, ist übrigens jetzt in den Charts an Stelle Nummer 1. Noch einmal an Sie die Frage, Herr Missig, JJ, 24-Jähriger, Vergleich den Angriffskrieg Russlands mit dem Krieg Israels gegen Gaza. Mhm. Das ist das eine. Das andere fordert den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest. Das ist das zweite. Und das dritte, indirekt hat er auch gemeint, naja, eigentlich bei diesen Telefonvotings, da ist es nicht so wirklich gut und transparent zugegangen. Wie bewerten Sie das heute?
Das sind, glaube ich, mehr, also Sie haben ja jetzt mehrere Dinge angemerkt, so nicht zu allem will ich etwas sagen. Also das erste ist mal die grundsätzliche, das Hintergrundrauschen oder die Emotionalität, die hinter all dem steht, ist natürlich auch die Empfindung, die viele Leute haben von dem Grauen, was da jetzt eben schon seit Monaten in Israel und in Gaza und in Palästina passiert. Einerseits ausgehend von dem Massaker der Hamas, das bestialisch war, und jetzt sozusagen seither dem Krieg, den Israel führt, was ja natürlich auch eine zeitliche Veränderung hat. Am Beginn auf jeden Fall vollkommen klar, Selbstverteidigungsrecht eines Staates, auch nach völkerrechtlichen Kriterien, aber die völkerrechtlichen Kriterien heißen auch Angemessenheit und Ausgewogenheit, Verhältnismäßigkeit, und das ist natürlich lang hinter sich gelassen, und die Stimmen in Israel sind ja mittlerweile auch, also wenn der ehemalige Premierminister Israels spricht von Völkermord und anderem, von Kriegsverbrechen, Entschuldigen, Ehud Olmert spricht von Kriegsverbrechen, massiven Kriegsverbrechen, dann hast du diese Debatte ja auch in Israel. Und ganz viele Leute haben jetzt, unabhängig von den Positionen, die sie da haben, eine große Erschütterung. Nehmen wir es mal Erschütterung, ja, und die ist ja vollkommen verständlich. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, das, was JJ zu diesen Sachen gesagt hat, war zumindest das, was Sie zitiert haben, natürlich ein vollkommener Blödsinn. Ja. Erstens mal, man soll, kann es nicht vergleichen mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das tut vollkommen den Ausgangspunkt des Konflikts vollkommen falsch darstellen. Das Zweite ist, soll man die Zivilgesellschaft, und darum handelt es sich, wenn wir vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn man von Künstlern und Künstlerinnen spricht, Israels irgendwo boykottieren? Nein, überhaupt nicht. Die brauchen ja auch die Unterstützung. Die Mehrheit, gerade in dieser Milieus, sind ja gegen die Netanyahu-Regierung und auch gegen diese Art der Kriegsführung. Ja? Also das ist natürlich in der Sache ein Blödsinn. Aber die Art und Weise, wie darauf reagiert worden ist, das ist natürlich Cancel Culture, und das war natürlich ein Shitstorm, einen 24-jährigen Künstler, der ein bisschen einen Blödsinn sagt, über den sich dann so ein Geifer im Netz ergießt. Das war schon sehr, 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 sehr unangenehm auch. Und ja, das wäre das, was ich dazu sage. Ja, also, und das ist ja das Interessante vielleicht auch. Jeder, der sozusagen dann im Internet gepostet hat, ich teile diese Meinung nicht oder ich finde sie unerträglich, hat ja in sich recht gehabt. Aber wenn das eine Million Menschen machen, dann hast du sozusagen quasi einen Shitstorm und Cancel Culture. Das ist quasi die Pathologie unserer Zeit. Ja?
Ja. Sie haben das mit JJ ja deutlich anders gesehen als Herr Miesing.
Nein, bin ich gar nicht so weit weg. Also es war eine wirklich depperte Aussage. Also meiner Meinung nach wirklich eine depperte Aussage zum dümmsten Zeitpunkt, wo er sie hat treffen können, weil er war gerade auf dieser Welle des Erfolges. Grundsätzlich muss man feststellen, und da sind wir uns ausnahmsweise, glaube ich, mal einig, das muss man sagen dürfen. Diese Kritik und diese Aussagen muss man treffen können, auch als Künstler und jeder Bürger, dass diese Meinung muss man vertreten können, ohne dass man gleich in den Antisemitismus, in den Israel-Hass oder sonst irgendwas reingesteckt wird. Da gibt es schon noch viele, viele Schritte auch dazwischen. Grundsätzlich die Kritik an Israel, ich bin Team Israel, das ist auch bekennend, also massivst und der Vergleich mit Russland ist super dumm. Aber die Kritik muss man auf jeden Fall äußern können. Die gibt es ja auch in Israel, wie du richtig gesagt hast. Es war halt echt nicht gescheit. Und ich sage mal, es ist auch dieses zweierlei Maß, regt mir ein bisschen auf. Also wenn man den Ausschluss Israels, also der Vergleich mit Russland ist sowieso deppert, aber das hast du eh schon ausgeführt. Wenn man das Verbot, den Ausschluss Israels fordert, wo ich massiv dagegen bin, so, dann muss man aber zum Beispiel Aserbaidschaner ausschließen, weil die haben Armenien überfallen. So, das ist genau das Gleiche. Das ist eigentlich wie Russland. Aserbaidschan ist wie Russland, die haben die christlichen Armenier überfallen und dann haben eine Volksvertreibung gemacht von ungefähr 500.000 Leuten. Warum treten die auf? So, weil sie Moslems sind, das ist ja keine Argumentation. Also da ist dieses zweierlei Maß, gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das Lied super, ich finde das immer noch großartig, ich finde es lässig, es läuft auch bei mir im Radio, der ist in Österreich Nummer 1 auf Spotify, europaweit, also um die Top 10, da sind andere Lieder vorne, die Israelis zum Beispiel und die Esten und die Schweden sind massiv stark, also ich bin Song Contest Fan, ich bekenne das, ich habe mal seit mindestens 30 Jahren keinen Song Contest verpasst, ich stehe drauf, das gebe ich auch wirklich zu, ich glaube in meiner politischen Blase da ein Einzelfall, aber ich stehe drauf. Immer.
Einzelfall bist du gerne.
Ja. Aber was halt generell ist, dass der Song Contest in den letzten Jahren eine komplette Überpolitisierung erfahren hat. Jedes Lied muss eine Botschaft haben, jedes Lied muss eine politische Richtung haben, es muss unbedingt queer sein. Das war mir früher total harmloser Schlagerwettbewerb, der aufgrund seiner Skurrilität witzig war, weil es teilweise so schlecht und skurril war, dass man es sich gern angeschaut hat, weil es ein bisschen wie ein Unfall, wo man nicht wegschauen kann. Das macht, glaube ich, auch den Charme des Song Contest aus, aber mittlerweile ist das alles so überpolitisiert. Es muss alles eine Botschaft haben. Es gibt also kaum mehr was unter Anführungszeichen Normales, wobei den Ausdruck nicht wirklich mag. Das sollte man mal auch hinterdenken. Und das Buh-Konzert gegenüber der israelischen Teilnehmerin, das man ja in der Fernsehübertragung nicht gehört hat, weil es weggeschnitten worden ist, wo Leute versucht haben, die Bühne zu stürmen unten. Also das ist etwas, was beim Opfer des Hamas-Anschlags absolut unpassend ist. Ich finde, man sollte weder Israel noch Aserbaidschan ausschließen, weil das sind auch bei Olympiaden, ich sage auch bei der Olympiade, sollte man russische Sportler teilnehmen lassen, was können die für einen Putin. Also ich finde, der Sinn war immer diese Sachen, das Verbindende vor das Trennende zu stellen, und das ist eigentlich das Positive.
Ja, aber da waren jetzt wieder zwei Botschaften drinnen. Wer vom Herrn Leposchitz, das eine ist, Musik soll keine Botschaft haben.
Die Musik kann schon eine Botschaft haben, aber nicht nur eine Botschaft. Man kann auch einmal unterhalten. Und der Song Contest war immer Unterhaltung. Es muss ja nicht alles die gleiche Botschaft haben. Man kann auch unterschiedliche Botschaften haben. Es gibt auch die Botschaft, einfach habt Spaß. Ne?
Es gibt auch unterschiedliche Botschaften. Ich meine, allein nicht die Umstände, dass Ukraine gewonnen hat voriges Jahr oder vorheriges Jahr, war eine politische Botschaft. Ja?
War eine
politische Botschaft. Das kannst du halt nie ausschließen. Und gerade die queere Kultur hattest du immer beim Song Contest. Und das, was wir sozusagen queere Kultur nennen können, ist ja gewissermaßen auch Teil dessen, was in manchen Kunstfeldern dann auch wiederum das Originelle ausmacht, oder wie du es nennen magst. Ja? Also sozusagen auch nicht queere Menschen gehen ja nicht zufällig seit Jahrzehnten zu queeren Veranstaltungen in Clubs, die sozusagen von queeren Lebenskultur auch beeinflusst sind, weil diese Clubs auch immer was Neues in unsere Lebenswelten, sagen wir mal, des Normalo-Mainstreams hineingebracht haben. Ja? Und deswegen schauen sich ja die Leute den Song Contest an. Es sind ja Hunderttausende. Es ist die die meistgesehene Musikwettbewerb auf der Welt. Und ob es einem gefällt oder nicht, ich habe keine große Emotion dazu, habe ich letztes Mal schon gesagt, ich muss es nicht zeigen, aber wenn es 100 Millionen sehen, dann wird es schon den Leuten gefallen, offensichtlich.
Ja, aber es ist trotzdem interessant, Musik und Botschaft. Ich erinnere nur an die Eröffnung der diesjährigen Wiener Festwochen am Rathausplatz. Es war eisig kalt, es waren 10.000 oder 15.000 Menschen.
48.000.
Und 48.000 Menschen am Rathausplatz und eine Sängerin mit einer Botschaft, ein bisschen Frieden von Nicole, die hat, glaube ich, vor 40 Jahren den Song
Contest. Circa
40 Jahren den Song Contest.
Die sich übrigens mittlerweile vom Song Contest distanziert hat, weil sie sagt, das ist überpolitisiert. Auch wieder spannend, oder?
Ja, gut. Und dann zurück eben, wer jemals John Lennon gehört hat und sein Lied Imagine weiß, was auch politische Botschaft in der Musik ausmacht. Trotzdem noch eine Frage. Viele haben vergangene Woche noch geglaubt, die Karriere von JJ ist damit komplett erledigt, er ist durch. Ist das jetzt so?
Also das, was ich vorher geschildert habe, wie so Shitstorms und damit so Cancel-Momente entstehen, einer sagt etwas, einer widerspricht ihm, was okay ist, eine Million widersprechen in einem Shitstorm, hat ja gleichzeitig auch wiederum die Eigenart, es ist eine Riesengeschichte, 1,5 Tage lang und hinterher ist wieder vorbei.
Ja, gut. Nicht vorbei ist die Diskussion um Donald Trump und Putin. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, die Empörung über JJ ist offensichtlich vorbei. Die Leute lieben seine Musik. In den Charts ist sein Lied Wasted Love derzeit an erster Stelle. Weltpolitisch schaut es momentan so aus, dass man merkt, dass der außenpolitische Einfluss auf Putin und seinen Krieg in der Ukraine durch US-Präsident Donald Trump durchaus begrenzt ist. Ursprünglich hat er gemeint, innerhalb von 24 Stunden schafft er Frieden. Dann hat er mehrmals jetzt schon mit Putin telefoniert. Zuletzt vergangene Woche. Das Resultat hat die Ukraine gesehen. Am vergangenen Wochenende hagelten 60 Raketen, 80 Drohnen auf die Ukraine, auf viele Städte. Das war das blutigste Wochenende seit Langem. Und inzwischen erkennt es auch Donald Trump, dass Verhandeln mit Putin eine schwierige Sache ist. Putin ist verrückt geworden, sagt jetzt sogar Donald Trump. Eine bittere Lektion für den US-Präsidenten, oder?
Was dem sagen wir mal so, ich glaube, mit verrückt sein kennt sich Donald Trump aus, könnte ich jetzt zynisch sagen. Ja. Natürlich, wir müssen zweierlei Sachen sehen. Einerseits das Unglaubliche und Verrückte, was in den USA gerade passiert, mit dieser Trump-Regierung und jetzt gegen die führende Universität Harvard und so. Also irre alles. Auf der anderen Seite natürlich der Versuch oder das Versprechen Trumps war ja auch sehr vollmundig im Wahlkampf, diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Und jetzt versuche auf irgendeine Art und Weise einerseits Druck auf Russland zu machen, aber auf der anderen Seite so quasi ihre Männerbodyhaftigkeit auszunutzen oder auf die zu setzen, ja, um Putin davon zu beeinflussen. Und Putin ist eben vielleicht sogar weniger verrückt als Donald Trump, sondern ein eiskalter Berechner. Und der lässt ihm halt auflaufen und nützt gewissermaßen das auch, um jetzt jemand im Weißen Haus zu haben, der eher nicht so dagegen hält, wie das die Vorgängerregierung gemacht hat. Ja, und jetzt sind wir in einer Situation, in der sich jetzt nicht viel verändert hat. Russland zeigt, dass es weder an einem Waffenstillstand noch an vernünftigen Verhandlungen noch einer sonstigen Beendigung des Krieges und Beenden des Blutbads oder auch nur Einfrieren des Krieges Interesse hat. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, so viel man halt überhaupt machen kann, dass die USA und auch die Europäische Union mit einer Stimme sprechen würden, was halt im Moment auch nicht der Fall ist. Also ich kann jetzt nur eine sehr unangenehme Situation analysieren und nicht irgendwie eine Meinung dazu haben, wie man aus ihr rauskommt, weil das weiß ich selber nicht.
Ja, führt das jetzt auch dazu, dass vor allem bestimmte rechte Kreise in Europa ein wenig umdenken, was Putin anbelangt? Wenn man nach Deutschland schaut, Alice Weidel von der AfD findet die Politik von Putin nicht so verachtenswert wie viele andere. Sarah Wagenknecht hat ebenso immer gefordert.
Ist aber kein rechter Kreis, oder?
Ja, die Sarah Wagenknecht ist eine...
Falls du diese Scheuklappe auf.
Nein, Sarah Wagenknecht ist eine Linke mit ziemlich rechten Inhalt, sagen wir das einmal so, ja, inzwischen. Ja,
russlandfreundlichen und leicht nationalistischen, das gibt es halt auf der Linken
auch. Und natürlich auch in Österreich gab es ja immer diese Nähe von der FPÖ in Richtung Moskau. Denkt man da inzwischen ein wenig um?
Also ich glaube, dass Herbert Kickl in Moskau den Boden geküsst hat, das war schon noch Alfred Gusenbauer. Also immer die Nähe der FPÖ zu Moskau ist natürlich, das würde ich, der Kickl war übrigens der größte Gegner intern des Freundschaftsvertrags mit der Putin-Partei, der hat getobt, indem er gefragt, was soll das bringen, das macht nur Pressel, das ist völlig sinnlos. Kann ich mich noch damals gut erinnern, weil da war ich Kommunikationschef. Aber grundsätzlich, ja, aber die FPÖ hat den Einmarsch immer verurteilt. Wird man nichts finden, dass irgendeiner sagt, Putin ist super, dieser Einmarsch ist super oder irgendeine Unterstützung, sondern einfach, ich sage, es gibt natürlich eine Vorgeschichte und auch, wenn man das verurteilt, wird man Frieden finden müssen. Ich bin dabei, ich glaube, Helmut Schmidt hat das gesagt, der ehemalige SPD-Bundeskanzler in Deutschland, lieber hunderte Stunden sinnlos verhandeln, als ein paar Minuten zu schießen. So, das ist ein Ansatz. Und wenn man den Trump auf der einen Seite kritisiert, wie bei Harvard, dass er seine Versprechen hält, und dann versucht er auch beim Frieden sein Versprechen zu umzusetzen, kann man ihm das ja nicht vorwerfen. Das sind das jemand mal, ich weiß, es ist ungewohnt, dass ein Politiker mal versucht, seine Wahlversprechen umzusetzen, aber Trump macht das. Bei Harvard ist es ja anti-Vogue. Er versucht halt, diesen Vogismus zu beenden. Das kann man teilen, kann man nicht teilen, aber dafür ist er gewählt worden. Und natürlich, bei den Russen, die Russen gewinnen gerade den Krieg, das wissen die Russen doch auch. Die Russen marschieren wie langsam, aber unaufhaltsam derzeit vor. Und in der Ukraine besteht niemand der Wehrwillen. Die halbe Million ist mittlerweile desertiert, wenn die offiziellen Zahlen stimmen. Man braucht dann nur schauen, wie viele junge ukrainische Männer in Wien sind, die keine Lust haben, für Selenskyj an der Front zu sterben. Das macht ja hat ja einen gewissen Grund. Ne? Also die haben keine Lust, sich zu harzen zu lassen. Weil ich habe das letzte Mal in der Zeit war, dass, glaube ich, die Durchschnitt nach einer Woche sind 50% der ukrainischen Rekruten an der Front tot. So, das macht da relativ wenig Motivation, an die Front zu gehen. Das passt, den Krieg kannst du gewinnen, der Donbass und die Krim ist sowieso verloren. Jeder, der was anderes sagt, ist wohl kein Kuckucksheim. So, und das ist natürlich das Problem, dass die Russen wissen, dass sie es langsam aber doch gewinnen. So, und warum sollen sie verhandeln, bevor sie ihre ganzen Ziele erreicht haben? Das erschwert das Ganze natürlich. Ist ja immer ganz spannend, dass, wie Putin... Ich kann es ja nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung. Ich kenne Putin die letzten Jahre nicht. Ich weiß nicht, wie der ist, aber je nach Lage ist er entweder verrückt oder eiskalt berechnend. So, es kann natürlich mischend sein, schwierig. Na, je nachdem, wie man es gerade haben will, wird er durchgeschaut. Also ich wüsste jetzt derzeit nicht, was er in den letzten 2-3 Jahren an verrückt gemacht hat, weil er hat eigentlich alle auflaufen lassen und spielt Katz und Maus mit allen. Und mittlerweile ist nicht Putin isoliert, so ehrlich muss man, ganz kurz, so ehrlich muss man sein, sondern die EU ist isoliert. Also was die mit BRICS aufgebaut haben, selbst die USA haben die Sanktionen großteils beendet. So, die EU steht allein auf der Welt und Putin lacht sich ins Fäustchen und BRICS wird immer stärker wie die westliche Allianz, also wo Indien, China etc. dabei ist mit Russland. So, und da verschiebt sich gerade, ob anders passt oder mir passt es nicht, aber es verschiebt sich gerade die machtpolitische Weltachse massiv zu China, Russland und Indien. Und das ist für den Westen kalt. Gute Nachricht.
Also ja, du hast natürlich in vielen recht und mit vielen ist nicht unplausibel, auch wenn ich dir nicht recht gebe. Also sozusagen, das sind zwei Dinge. Aber ich meine, wir müssen auch ein bisschen die Realitäten im Blick haben. Also die Europäische Union ist gar nicht isoliert, sondern erstmal ist die Europäische Union eine Union von vielen Ländern in Europa, die erstmal an einem Strang ziehen und hat plötzlich ganz nahe Verhältnisse mit Kanada und anderen Ländern, weil ja sich die Regierung der USA
Einspruch
und Trump isolieren.
Nur ein Einspruch, dann lasse ich dir ausreden. Welche Länder machen dann die EU-Sanktionen mit außerhalb?
Wir reden jetzt nicht von den EU-Sanktionen, sondern wir reden auf den Gesamtblick auf die weltpolitische Lage, die kompliziert und unangenehm genug ist. Ja? Aufgrund seiner wirklich, das ist eine wirklich wahnsinnigen Zollpolitik, die ja im Wesentlichen auch primär jetzt als erstes mal den Vereinigten Staaten und deren Bürgern schadet, weil ja die sozusagen, die werden ja die Waren verteuert und das Wirtschaftswachstum runtergedreht, sind Länder wie China und die Europäische Union fast gezwungen, ihre Beziehungen zu verbessern. Kann man natürlich auch die Frage stellen, ob das nicht fragwürdig ist mit einer so autoritären Diktatur. Aber beide Regionen oder beide Großregionen oder Großmächte haben natürlich ein Interesse, wenigstens diesen Wirtschaftsraum und gemeinsamen Konsum- und Handelsraum aufrechtzuerhalten. Also wenn da schon jemand jetzt in Richtung Isolation geht, ist es natürlich die Vereinigten Staaten. Und das bietet natürlich Chancen für die Europäische Union, die sie aber, da gebe ich dir recht, nützen muss, ja, die sie nützen muss und die Europäische Union in ihrer gegenwärtigen Lage halt nicht immer optimal nützt.
Ja, Tatsache aber ist, es schaut nicht so gut aus momentan für Friedensgespräche in der Ukraine. Vergangene Woche hieß es noch, möglicherweise gibt es ein Friedensgespräch im Vatikan, möglicherweise gibt es weitere Telefonate zwischen Putin und Trump. Derzeit schaut es so aus, dass das Töten, das Morden in der Ukraine weitergeht. Viele hunderttausend junge Männer sind getötet worden. Wofür? Putin möchte die gesamte Ukraine erobern. Das steht inzwischen, glaube ich, fest. Ja, ich danke vielmals für dieses Gespräch heute. Danke, Robert Missig. Danke, Hermann Leitbeschitz.